Rechtsbelehrung.
Thomas.
Markus.
Bist du da?
Ich bin da.
Wir haben ja gerade einen Obiterdiktum aufgenommen, unser Zwischendurchformat, das sehr fröhlich ist und voller lustiger Themen und kommentierter Kommentare. Aber kann es sein, dass du was vergessen hast?
Ja, ich wollte auf mein neues Buch hinweisen, aber du weißt, Rechtsgedanken, Rechtsprobleme sind ungefähr wie Raubvögel. Das heißt, die schnappen sich immer meine Gedanken und tragen sie davon und ich denke an nichts anderes. Und deswegen kam ich nicht dazu.
Ja, deswegen, dafür hast du ja mich. Du hast also ein neues Buch geschrieben. Warte, stopp. Falsch. Mhm. Juristisch gesehen falsch. Du hast gar kein neues Buch geschrieben, oder?
Kommt darauf an, wie du es betrachtest.
Okay.
Es ist die dritte Auflage meines Buchs, aber da die zweite Auflage schon ein bisschen zurückliegt, Es ist de facto ein komplett neues Buch und hat auch einen neuen Titel bekommen.
Nämlich?
Bei der zweiten Auflage. Recht für Online-Marketing und KI.
Okay, das heißt, das wendet sich an alle Menschen, die Online-Marketing und KI gewerbsmäßig betreiben, oder ist es für ein breiteres Publikum gedacht?
Das ist der Titel, aber ich richte mich an sich an alle, die im Internet Inhalte veröffentlichen und das vielleicht nicht nur rein privat tun. Also es geht um Urheberrechte, wie setze ich KI ein, um Datenschutz, Vortragsrecht, und das geht sogar bis zur Nutzung von Drohnen oder Smart Glasses. Das heißt, ich habe versucht, die Erstellung von Inhalten, aber auch das Werben im Internet eigentlich online komplett abzudecken oder in der digitalen Welt, müsste man sagen.
Also das heißt, ist es einerseits ein gutes Lehrbuch oder ein Leitfaden für alle, die das beruflich machen.
Auf jeden Fall.
Ist es andererseits auch eine Anleitung für alle Spitzfindigen, die rausfinden wollen, ob Leute das richtig machen?
Auch dafür ist es geeignet. Ich hoffe nicht, dass es dafür eingesetzt wird, aber es richtet sich auch an Juristinnen und Juristen wie die Bücher davor, die die Materie verstehen möchten. Das heißt, könnte missbraucht werden. Habe ich damit ein gefährliches Werkzeug geschaffen? Ich hoffe nicht, aber ihr könnt euch ja damit gleichzeitig auch verteidigen. Das ist ein bisschen wie ein Schwerthändler, der von beiden Seiten seine Waren anbietet.
Fantastisch. eine Sache noch, bevor wir dann wirklich zum Obiterdiktum kommen. Du hast ja gesagt, das ist jetzt die dritte Auflage.
Ja.
Also nach der zweiten und die nach der ersten. Und du hast es komplett neu geschrieben. Heißt das, von dem alten Buch ist gar nichts mehr übrig? Oder Menschen, die vielleicht ein altes Buch haben, was ist hier neu?
Was neu ist, auf jeden Fall der Teil zum Urheberrecht und KI. Also die KI-Teile sind komplett neu, die gab es vorher gar nicht, da konnte ich nicht drüber schreiben. Neu sind auch die ganzen Urteile der letzten 10 Jahre und neue Erfahrungen. Das heißt, es ist von der Pike auf neu geschrieben. Es hat 200 neue Grafiken, zig neue Checklisten. Also man könnte sagen, es ist ein neues Buch.
So, jetzt haben wir ja, wir stellen ja sozusagen uns immer hin und sagen, also dieser Podcast, der ist kostenfrei für euch und wir machen sogar keine Werbung. War das jetzt eigentlich Werbung oder fällt das noch unter Selbstdarstellung und das Licht auf den Scheffel tun?
Liegt da ein Unterschied zwischen? Also es ist schon Werbung in dem Sinne, dass ich für etwas, was verkauft wird durch einen Verlag, dass ich es anpreise. Also ich mache schon Werbung dafür. Ich hatte es im Sinne gehabt, dass ich es etwas unauffälliger mache. Wie so ein anständiger Influencer slide ich es so zwischen die Themen hinein. Aber wie gesagt, habe ich vergessen. Aber es ist schon an sich Werbung. Ob wir das als solche bezeichnen müssen? Eigentlich nein, weil es ist erkennbar, dass wer dahinter steckt. Also ich tue nicht so, als ob es ein fremdes Buch ist, sondern mein Buch. Das heißt, ich führe niemanden hinter den Scheffel.
Hinters
Licht, dankeschön. Ja, deswegen ist es Werbung, aber wir müssen das Ganze jetzt nicht als Werbung bezeichnen. Wir könnten das unauffälliger passend zu Obiterdictum Prefatio ad Obiterdictum nennen. Dann hört es sich viel klüger an und gar nicht nach Werbung, sondern nach Vorbemerkungen.
Wir könnten auch sagen, das ist einfach die längste Anmoderation zu unserem aktuellsten Gewinnspiel.
Hört sich noch besser an.
Was verlosen wir denn?
Ich verlose 3 der Bücher. Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich jetzt diesen Teil angehört haben, das heißt, sie haben Werbung aufgenommen, sollen sie auch etwas dafür bekommen. Deswegen 3 dieser Bücher werden verlost. Die Verlosung findet so statt, sie läuft bis zum, jetzt habe ich mir nicht überlegt, bis wann sie laufen soll. Ich würde sagen, was sagst du, bis 1. Oktober?
Ich hätte jetzt gesagt 19.09., weil das so ein schönes Datum ist, aber 1. Oktober ist auch cool.
Machen wir bis zum 1. Oktober um daran teilzunehmen, schreibt einfach in den Kommentar, nenn mir ein Wort, das man nennen könnte als Teilnahmewort.
Globalitätsbekämpfung.
Okay, wir nehmen das Kennwort Buch. Schreibt einfach das Kennwort Buch in Kommentare zu diesem Posting. Egal, ob es bei uns im Blog ist oder ob es auf Social Media ist, auf Mastodon oder wo Beiträge zu dem Thema stehen. Teilnahmebedingungen werde ich auch noch im Beitrag posten, aber die brauchen wir auch nicht großartig. Und denkt daran, Menschen kommentieren eher selten Podcasts. Podcasts gehören zu den Medien, die am wenigsten kommentiert werden. Das heißt, eure Chancen sind hier am größten.
Thomas, also entschuldige, dass ich jetzt juristisch spitzfindig werde, aber du hast gerade gesagt, ihr könnt es überall auf Social Media machen, wo was zum Thema steht. Das könnte man auch verstehen, als dass jeder Kommentar, der irgendwo auf Social Media, auf einer beliebigen Plattform zum Thema Online-Marketing, KI und irgendwas, du meinst doch wahrscheinlich Posts, die originär von unseren Kanälen kommen und was mit dieser Podcast-Folge zu tun haben, oder?
Genauso habe ich es gemeint. Du hast es absolut richtig zwischen den Zeilen gelesen. Oder wie wir Juristen sagen, falsa demonstration und notset. Das heißt, egal was wir sagen, Hauptsache es wird verstanden.
Alles klar. Gut, also, liebe HörerInnen, entweder ihr schreibt Buch oder ihr kauft das Buch.
Recht für Online-Marketing und KI.
Und egal was ihr macht, jetzt gibt's Obiter Dictum.
Viel Vergnügen.
Rechtsbelehrung. Alles, was Sie jetzt hören, kann und wird auch gegen Sie verwendet werden. Ein Podcast von und mit Thomas Schwenke und Markus Richter.
Obiter Dictum 17. Hallo und herzlich willkommen zur Rechtsbelehrung, ein Podcast, in dem wir uns in der Regel regelmäßig juristische Themen heraussuchen, um sie auseinandernehmen und zusammenzusetzen, sodass man sie verstehen kann, auch als interessierte, ahnungslose Person. Aber zwischendurch, grob gesehen alle drei Folgen, nehmen wir uns Zeit, Kommentare zu kommentieren und ein bisschen Quatsch zu reden. Und zwar ich, mein Name ist Markus Richter und der weltbeste Podcast-Kompagnon der Welt, Herr Dr. Thomas Schwenke. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo liebe Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer und hallo lieber Herr Richter. Wie geht es dir?
Es ist sehr warm. Ich hatte ja gehofft sozusagen, dass wir die eine Hitzewelle hinter uns haben und dass ich jetzt wieder raus bin. Wie man an meiner zögerlichen und leicht überkandidelten Stimme gehört, ist dem nicht so. Wir nehmen am 13. August diese Folge auf und die Höchsttemperaturen sind heute mit 32 Grad angekündigt. Und ich bedauere gerade weder eine Klimaanlage noch Außenrollladen zu haben.
Oh je, ja, ich bin auch noch schlapp vom Wetter und ich war mit dem weltbesten Podcast-Partner vor 2 Tagen auch auf einem Tagesausflug, da bin ich auch immer noch müde von.
Was da genau passiert ist, überlassen wir eure Vorstellung.
Wir waren draußen in der Natur, wenn man so ein Drini ist und unterwegs ist und im Wasser schwimmt, sich der Luft aussetzt und dieser Brüllensonne und was es alles gibt.
Und dabei zuckerhaltige Spaßgetränke trinkt.
Brühend natürlich.
Die brühende Sonne. Wow. Das Wort kann ich noch nicht, finde ich aber gut, weil ich sofort in meinen Sprachschatz übernehme, weil es sozusagen das Bild macht von der Person, die immer weniger sich selbst, aber immer mehr so ein nasser Fleck um sich herum ist. Also die zerbrüht wird quasi.
Ich glaube, ich habe das, das ist... Ich glaube, es gab irgendeine Sängerin, die hat die deutsche Hymne gesungen und da hat sie, glaube ich, das Wort blühen und brühen verwechselt. Deswegen hatte ich das im Kopf. Ist aber nicht relevant. Ich bin auf jeden Fall fit genug, um ein Obiter Dictum bestreiten zu können, trotz über 30 Grad Hitze. Auch ich habe natürlich keine Klimaanlage in einem Berliner Altbau, aber dafür habe ich die Fenster abgedichtet, damit der Schall besser ist und die Wärme noch besser drin gehalten werden kann.
Fantastisch. Wir werden jetzt feststellen, was uns schneller ausgeht. Thomas' Resilienz gegen Hitze oder Kommentare, die wir noch beantworten müssen. Und ich fürchte, da hat Thomas sehr schlechte Karten. Genau, das machen wir heute. Ich will noch auch von einer lustigen Interviewvorbereitungserfahrung erzählen und dann mal gucken, was noch so passiert. Wir hatten drei Folgen. Unter anderem hatten wir eine Folge zur Stimme. Ja, also sozusagen zur Stimmnachbildung und zum Urheberrecht an der Stimme. Und da hat Johannes uns geschrieben und eine sehr interessante Frage gestellt, weil also in dem Podcast ging es darum, was passiert, also was einem an der Stimme gehört und demzufolge auch, wie man das sozusagen so gut es geht abtreten kann, wenn man das möchte. Und es ging um einen Fall, wo ein Mann, ein Comedian in der Universität seine Stimme verkauft hat, also damit die all die Sachen machen dürfen, vor denen man sich vielleicht schützen will. Und jetzt hat Johannes gefragt, ist es denkbar, dass in diesem Fall die ETH, also die Uni oder auch Firmen, denen man die Rechte an seiner eigenen Stimme verkauft, dann bestimmen kann, was man selbst noch mit seiner Stimme im Internet machen und sagen kann? Das ist also eine Frage, die bezieht sich darauf, wie weitgehend die Rechteabtretung ist. Also wenn jetzt meine Stimme genommen wird und ich die nicht verkauft habe, dann kann ich immer sagen, nein, das dürft ihr nicht. Aber umgedreht, wenn ich die jetzt verkauft habe, das ist interessant, ist das dann sozusagen so eine Art Komplettverkauf, was ich abgetreten habe? Also wie heißt das dann? Das heißt wahrscheinlich sowas Kompliziertes wie exklusives Alleinnutzungsrecht, Alleinnutzungs- und Verwertungsrecht oder so, gibt es bestimmt schöne juristische Begriffe. Das ist die Frage. Und die ist natürlich zweigestaltet. Das eine ist sozusagen, wie ist das praktisch? Kann man darüber was sagen? Und das andere ist, ist es theoretisch möglich? Also was erstmal sagen, was ist denn der Verdacht in dem Fall oder wie ist es denn praktisch, wenn man so eine Sache abtritt? Verliert man dann die kompletten Rechte? Oder ist das so, dass man dem anderen nur das Recht einräumt, dass der das auch darf?
Das Zweite. Wir hatten ja in der Folge, ich glaube, Christoph Engel-Bunsers, der bei uns zu Gast war, hat das auch dargelegt, ausführlich, dass es sich um ein Persönlichkeitsrecht handelt. Also die Stimme haftet einer Person an. Mhm. Und rein theoretisch könnte man sich natürlich eine Welt vorstellen, in der ein Gesetz existiert, das besagt, dass auch an einer Stimme für sich exklusive Rechte bestehen, die man auf Dritte komplett übertragen kann. Ich möchte in dieser Welt aber nicht leben, weil was würde das bedeuten? Muss man dann ständig jetzt noch mit einem Stimmverzerrer sprechen? Darf man nicht mehr in der Öffentlichkeit auftreten? Das ist nicht möglich. Also unser Gesetz basiert ja auf dem Grundgesetz, wie fast alle Verfassungen in der Welt, zumindest in demokratischen Ländern oder denen, die noch demokratisch sind, basiert auf der Menschenwürde, also auf der Würde einer Person, dass sie als ein Subjekt mit eigenen Rechten, die ehrenhaften, akzeptiert wird und auch davor geschützt wird, dass jemand dieser Person diese Rechte nimmt. Und dieser Schutz geht so weit, dass sogar die Person selbst nicht über ihre eigenen Rechte verfügen kann. Deswegen kann zum Beispiel niemand zustimmen, umgebracht zu werden. Also natürlich gibt es Randbereiche vielleicht, medizinischer Art, über das sprechen wir nicht, aber ich kann mich meines Lebens nicht begeben. Ich kann mich auch nicht zum Beispiel in meiner Wahlmöglichkeiten, als politische Entscheidungsmöglichkeiten begeben. Ich kann mich aber auch nicht meiner Stimme exklusiv begeben, weil das würde ja dazu führen, dass ich erheblich eingeschränkt werde. Und jetzt könnte man sagen, warum darf nicht jeder Mensch darüber bestimmen können? Menschenwürde bedeutet doch, ich kann darüber entscheiden, wie ich in der Welt wahrgenommen werde. So, dabei muss man bedenken, dass es häufiger bei solchen Verträgen gewisse, würde ich mal sagen, über Unterordnungsverhältnisse oder Machtdifferenzen gibt. Es gibt ein Unternehmen, es gibt eine Person in Not. Das Unternehmen hat das Geld von dieser Person in Not, die Stimme zu kaufen. Diese Person hat vielleicht schon die erste Niere verkauft, hat nur noch die Stimme, die sie loswerden kann, könnte dann aber nicht mehr in der Öffentlichkeit auftreten. Und dann sagt man, das geht gar nicht. Das würde dazu führen, dass diejenigen, die das Kapital, die Macht haben, die schwachen Personen ausbeuten würden. Dasselbe Prinzip haben wir auch bei der Frage, darf man personenbezogene Daten verkaufen? In welchem Umfang darf man sie loswerden? Das sind alles Überlegungen, die dazu führen, dass man sagt, wenn es ein anhaftendes persönliches Recht ist, ist es unverkäuflich.
Ich möchte an dieser Stelle sozusagen die geneigten Hörerinnen dazu auffordern, sich diese Stelle zu merken, weil nämlich über das Recht, seine persönlichen Daten oder beziehungsweise die Verarbeitung derer verkaufen zu können, wird politisch schon sehr lange diskutiert. Mhm. Und diese Herleitung aus der Menschenwürde ist dann natürlich ein ganz interessanter Punkt, den man sich vielleicht in diesem Zusammenhang merken sollte.
Ich wollte noch ergänzen. Man kann aber drumherum arbeiten. Das heißt, man könnte zum Beispiel die Stimme von einer Person, die deren Stimme bekannt ist, vereinbaren, dass diese Person zum Beispiel nicht Hörbücher aufnehmen kann oder diese Stimme nicht kommerzialisieren darf. Also mit solchen Einschränkungen, so könnte man arbeiten. Aber man kann halt nicht sagen, deine Stimme gehört jetzt uns.
Mhm. Genau, ich stelle mir noch sozusagen die praktischen Fallstricke vor, die es ergeben könnte. Ich kann mir noch sowas vorstellen, wie wenn ich Dinge auf YouTube hochlade. Das System kennt sozusagen bis jetzt nur einen Besitzer von Stimme und dann, also wie ist denn das? Man müsste sich das wirklich zusammenkonstruieren. Also es gibt einen Dritten, ja? Also es gibt den Comedian, es gibt die Uni, die Stimme hat und dann gibt es einen Dritten, der das illegal macht. Und dann sagt die Uni als legaler, also als zulässiger Rechteverwerter so, nee, du Dritter, Du darfst aber nicht, weil du hast ja gar kein Recht daran, aber wir haben das Recht daran und untersagt dem das sozusagen. Und dann blockt YouTube den, dessen Content. Und dann geht YouTube hin und sagt, ja, wir haben auch gleich mal geguckt, wer noch alles die Stimme außer dir verwendet. Und da ist dieser komische Typ, so ein komischer Comedian, den haben wir auch gleich geblockt.
Das kann man sich durchaus vorstellen, dass man die Rechte, also dass man das Recht, die eigenen Stimmrechte rechtlich durchzusetzen, auf andere überträgt. Also das ist durchaus möglich, dass ich anderen es erlaube, Menschen, andere Unternehmen, die meine Stimme nutzen, an deren der Nutzung ich dem Unternehmen erlaubt habe, dass das Unternehmen gegen Mitbewerber vorgeht, die diese Stimme auch nutzen.
Genau, das könnte dann möglicherweise möglich. Mich selbst auch treffen, so wie ich die algorithmischen sozusagen Content-Strike-Systeme
das
kenne.
Das ginge nicht.
Das ginge juristisch
also
nicht.
Also nicht in dieser Pauschalität. Also ja. In dieser Pauschalität, wenn ich sagen würde, ich trete meine Stimme ab, geht nicht. Also wenn man solche pauschale Vereinbarungen trifft, dann ist sie halt unwirksam. Zumindest bei Privatpersonen. Die Stimme haben meistens nur Privatpersonen. Wenn man aber diese Einschränkung vornimmt, dass man sagt, ich nutze meine Stimme nicht, um damit Geld zu verdienen, weil ich sie euch in Anführungszeichen verkauft habe, dann könnte natürlich das Unternehmen gegen mich vorgehen, weil ich gegen die vertragliche Vereinbarung verstoßen habe.
Mm. So, dieses also dazu, es geht also nicht mit der kompletten Abtretung. Wir haben dann noch sozusagen einen Kommentar bekommen, der ist eher sozusagen so eine Rezension der Folge von Dom, der die Folge als Auftritt eines Lobbyisten bezeichnet, der seine Sichtweise und Ziele als juristische Fakten präsentiert. Er sieht da eine Vermischung von rechtlicher Einordnung und persönlicher Agenda. Ich will dazu mal sagen, und ihr könnt natürlich sozusagen gerne die Folgen immer rezensieren und sagen, was ihr für richtig haltet. Ich hatte in der Folge den Eindruck, dass Christoph Engelbunsers sehr klar gesagt hat, was sozusagen die juristischen Grundlagen sind. Und jedes Mal auch sehr deutlich gemacht, was da seine Interpretation ist. Und wir haben ja auch immer wieder nachgefragt, dass, also an welcher Stelle zu sagen, oder was andere Meinungen da auch sind oder andere Perspektiven. Das finde ich deswegen, also ich finde das so eine Sache von, das ist juristisch gesehen, also oder technisch gesehen zu sagen, kann man sagen, das stimmt. Praktisch ist es aber so formuliert, dass es wie ein Vorwurf klingt, den ich für nicht haltbar finde. Dom schreibt dann auch weiter noch, insgesamt wirkte der Gast auf ihn technikfeindlich mit einer spürbaren Zukunftsangst und Unsicherheit im Umgang mit KI. Ich bin jetzt fast sozusagen mit spitzer Zunge geneigt, diesen Satz mal umzuformulieren und zu sagen, insgesamt wirkte die Rezension auf mich kritikfeindlich mit einer spürbaren Zukunftsnaivität und Unsicherheit im Umgang mit KI-Kritik, weil das ist natürlich gerade ein total polarisierendes Feld und zu glauben, dass eine durchaus fundierte, also es ist ja nicht so, dass da Kritik kam, die sozusagen haltlos oder aus dem Ärmel geschüttet war, also dass man fundierte Kritik abtut als technikfeindlich. Ich weiß nicht so genau, ob das dann hilfreich ist. Ne? Und sozusagen, also könnte man auch unterstellen, dass Dom vielleicht ein KI, man hat früher immer so schön beim Internet unterteilt in Apokalyptiker und Apologeten, also ein KI-Apologet möglicherweise, ne, kann ich jetzt sozusagen nur Interpretation aus, ich betreibe jetzt nur Textinterpretation, er schreibt, er hat das bei vielen Künstlern erlebt. Und ich finde, das ist schon ein Fingerzeig. Ne? Also wenn eine Gruppe, die sich von Berufsmäßigkeit mit der Content-Erstellung auskennt und dann noch die Fachrichtung studiert hat, um die es gerade geht, der das dann abzusprechen, sondern so eine Zuschreibung, ich bin damit nicht zufrieden. Also es ist natürlich eine valide Rezension im Sinne von, dass man rezensieren kann, aber ich würde der Rezension auch nicht so viele Sterne geben. Wie siehst du das, Thomas?
Wie man es in den Kommentaren so schon sagt, was der Richter oben sagt. Ich stimme dir absolut zu, ja. Also ich meine, dass die Vermischung des Persönlichen mit dem Rechtlichen ist gerade das, was wir häufig bei der Rechtsbelehrung versuchen auch zu erzielen. Dass wir nicht nur rein über das Recht reden, sondern auch Personen dahinter zeigen oder Personen, die involviert sind. Und jemand, der Künstler ist und über KI spricht, finde ich, ist ein perfektes Beispiel dafür. Und ich meine auch, dass wir auf die diversen Sichtweisen hingewiesen haben. Und ich glaube, Christoph sagte sogar explizit am Ende, dass er aus diversen Sichtweisen spricht, dass er sich diese und diese Schuhe anzieht, je nachdem, wie er gefragt wird. Also ich habe es tatsächlich, Dom, leider die Kritik überhaupt nicht verstanden von der sachlichen Art und Weise, weil wir haben eigentlich das, was du hier vorwirfst, genau das haben wir gemacht. Aber wie Markus sagte, ich verstehe, dass du für die KI absolut brennst und daher vielleicht ein kleines Unverständnis für alle entsteht, die Kritik daran äußern. So würde ich es verstehen.
Es ist, also,
aber für etwas zu brennen ist ja auch schön und positiv.
An alle, die sozusagen, die nur die Kommentare lesen oder nur das hören, hört euch die Folge einfach an. Sie ist sehr spannend. Also ich glaube, ich glaube in der Tat, selbst wenn man dem inhaltlich total nicht zustimmt, kann man da viel bei lernen. Das ist natürlich jetzt sozusagen teilweise eine Selbstbeweihräucherung, aber ich finde, wir hatten da auch einen sehr guten Gast, das muss man einfach mal so sagen.
Aber zu Recht, ja, der Gast war top, die Folge war spitze, ich habe sehr viel positives Feedback dazu bekommen, weil das gab es, glaube ich, noch gar nicht, auf jeden Fall nicht als Podcast, aber ja. Ich glaube auch diese Zusammenstellung war auch recht einzigartig. Ich habe gesehen, dass Christoph danach auch in vielen anderen Podcasts aufgetaucht ist.
Ah ja.
Sehr schön.
Erinnert euch, wo ihr ihn zuerst gehört habt. So, dann war die Folge davor Street-Fotografie versus Kryptografie. Und da hat uns Martino geschrieben, einen sehr langen Kommentar und der... Also für mich sozusagen, also auch wie eine Kritik oder wie das Aufzeigen einer Fehlstellung klingt, wo ich mir aber nicht genau schlüssig bin, ob ich das teile und wie das gemeint ist. Also er sagt, was fehlt, wäre sozusagen was ganz Offensichtliches, nämlich Männer machen Fotos von Frauen aus sexualisierter Motivation. Darum ging es in der Folge auch. Und da ging es aber um... Da ging es um Fotos, die, also ja genau, es ging eigentlich um die Frage, wie unterscheidet man Fotos, die offensichtlich aus so einer Motivation gemacht wurden und welche, die andere Fotos sein können. Und ich finde es ganz interessant, weil, also muss man auch noch vielleicht noch dazu sagen, wir argumentieren ja immer juristisch und juristisch ist ja einer der Grundsätze im Zweifel für den Angeklagten. Deswegen...
Problem ist natürlich, wenn es ein Strafverfahren ohne einen Angeklagten gibt, dann funktioniert dieser Grundsatz nicht mehr.
Genau, ich meinte es eher in der Frage der Perspektive so. Also im Prinzip ist eine Linie, auf die versucht haben zu tanzen und Martinus Eindruck war, wir sind sozusagen, also dass das Fazit der Sendung, was er sich mitgenommen hat, ist, da ist zu viel juristisch erlaubt. Während der grundsätzliche Kritikpunkt, also ohne die ganze Folge zu wiederholen von Nina, glaube ich, eher war die Abgrenzung, so wie sie in dem Fall, den wir da gemacht haben, die ist eigentlich zu streng. Da fällt also zu viel drunter. Das heißt, es gibt so einen Zwischenbereich, über den man halt streiten kann.
Ja.
Das finde ich, glaube ich, und ich glaube, der ist juristisch nicht lösbar, oder?
Also
oder umgedreht gefragt. Glaubst du, dass man die Entscheidung, die man treffen kann, dass man die genaue Grenze nicht treffen kann, sondern dass man immer entweder zu viel verbietet oder zu viel erlaubt, aber dass es juristisch gar nicht möglich ist, genau die Grenze zu treffen, wo alle Fotos erlaubt sind und nur die, die aus sexueller Motivation gemacht wurden, verboten sind.
Also wenn das ginge, dann wären wir ja unseren Job los als Juristen. Nein, man kann es nicht klar festlegen. Es ist immer einzelfallabhängig und am Ende hängt es auch noch von Einstellungen der Person ab, die darüber entscheidet, also ein Gericht. Deswegen kann man das nie so genau sagen. Und in diesem speziellen Fall, so wie ich es verstanden habe, worauf Martino hingewiesen hat, dass wenn Personen fotografiert werden, wir nur auf die objektiven Umstände abgestellt haben. Also wir haben die Abgrenzung gemacht, unzulässig, zulässig bei Fotografieren von Frauen, wenn zum Beispiel bei den Frauen, wenn die entkleidet sind, fotografiert werden oder wenn bestimmte Körperteile fotografiert werden. Darum ging es auch, wenn man, ob das jetzt noch Street-Fotografie ist oder ist es schon verbotene Creep-Fotografie, weil es darum geht, zum Beispiel, weiß nicht, Gesäßteile oder Oberweiten zu fotografieren oder etwas in der Art, bei dem man sagen würde, okay, das ist nicht mehr vom berechtigten Interesse des Fotografen erfasst. Und jetzt sagte Martino, was ist aber eigentlich, wenn ein Mann mit derselben Intention, also auch mit einer sexuell konnotierten Absicht, weibliche Person fotografiert, aber er fotografiert nicht nur den Bereich, Brustbereich oder den Hinternbereich, sondern er fotografiert die ganze Person und sich zu Hause die passenden Ausschnitte nimmt. Wo ist der Unterschied zu einer Person, die von Anfang an zoomt, gegenüber einer Person, die erst zu Hause zoomt? Die Person, die draußen zoomt, deren Fotos gesehen wird, wird gesagt, aha, sie haben nur die Oberweite fotografiert, sie sind ein Creep, dieses Foto ist verboten. Und jetzt haben wir jemanden, der nimmt eine Ganzkörperaufnahme, geht nach Hause, zoomt sich den bestimmten Bereich aus. Was sieht er? Ha, genau dasselbe. Wieso wird diese Person anders behandelt, Weil hätte man sie an der Straße angesprochen, dann hätte die gesagt, ich mache nur Streetfotografie von einzelnen Personen. Mhm. Aber in einer Welt, in der die Kameras, weiß nicht, wie viel zig Megapixel jetzt haben, kann man wirklich so weit hineinzoomen, als ob man mit dem Auge direkt dran wäre. Das heißt, diese Gedanken, die wir haben, sind noch aus der analogen Zeit. So verstehe ich Martino, dass er das sagt.
Genau, das meinte ich, weil im Sinne von, man kann da nur zu viel oder zu wenig machen. Ne? Weil entweder du verbietest halt sozusagen alle Fotos und dann verbietest du ja auch die Fotos, die aus nicht sexueller Motivation ganz klar Straßenfotografie sind, weil die eben das Potenzial haben. Oder du verbietest du nicht. Und dann hast du eben genau den Fall, den Martino da beschreibt, dass das nämlich möglich ist. Und das meine ich sozusagen. Das ist
auf jeden Fall problematisch, ja.
Genau, das ist sozusagen, also man kann das juristisch festlegen, man kann es aber nicht juristisch so festlegen, dass es trennscharf ist, sondern es gibt immer Verluste. Mhm. Und das ist ja wahrscheinlich jetzt sozusagen es gibt ja dieses eine große juristische Konzept, eine Rechtsgüterabwägung, ne, dass man also immer guckt, es gibt verschiedene Interessen in so einem Fall. Und in dem Fall ist es genau die. Es ist einer auf dem einen. Also sag ich als Laie, du musst immer sagen, wenn ich Quatsch rede, weil ich zu viel reininterpretiere in den Dingen, die ich gelernt zu haben, glaube. Auf der einen Seite gibt es halt sozusagen das Interesse daran, solche Fotografien machen zu können. Und auf der anderen Seite gibt es das Interesse, nicht auf diese bestimmte Art und Weise fotografiert zu werden. Und das ist nicht vereinbar. Also es ist nicht trennscharf vereinbar.
Man müsste sich vielleicht überlegen, wie würde ich das regeln, wenn ich es klar regeln wollen würde. Weil natürlich jeder hat gerne klare Regeln und sagt, das muss man doch klarer regeln. Wie möchtest du das klar regeln? Dann müsstest du entweder sagen, du darfst nur mit geringer Auflösung fotografieren, das funktioniert nicht. Oder wie du eben sagst, du kannst eigentlich praktisch dann nur alle Fotos draußen verbieten. Ich meine, was willst du sonst machen? Du kannst schlecht ein Verbot aussprechen, Bilder zu Hause zu zoomen. Das funktioniert rein technisch nicht. Ich wüsste nicht, wie man das regeln könnte.
Ich will noch auf einen Satz von Martino eingehen, nämlich hat geschrieben, es hat ihn überrascht, dass Nina solche Fotografie weniger unangenehm fand als Markus. Das ist wahrscheinlich auch wieder sozusagen so eine Mischung von Juristerei und persönlichem Empfinden, wo es aber eben an der Stelle dann klar ums persönliche Empfinden geht. Dazu schreibe ich.
Jetzt habe ich will ja nicht ständig ins Wort fallen, dazu, weil du wahrscheinlich sagen willst, was Nina dazu schreibt.
Dazu ist doch, achso, ich dachte, das hätte ich schon gesagt, dass sie sagt, dass sie sozusagen eben so auf dem, also dass sie A sagt, ne, man kann genau über das reden, was Martino da geschrieben hat, und B, dass der Hamburger Datenschutzbeauftragte die Abgrenzung nicht so super leicht fand.
Richtig.
Und dass sie eben fand, die Österreicher sind zu streng in dem, was da entschieden wurde.
Genau. Ich habe Dr. Herbert, also Nina, gestern getroffen und sie sagte es noch, Frau Schöner sagte, Martino hat absolut einen Punkt. Mhm. Also ich finde, das ist ein Kompliment und das darf man auch so weitergeben. Und weist auch darauf hin, dass wir tatsächlich darüber gesprochen haben, dass es kompliziert ist und nur seitens der Hamburger Datenschutzbehörde, da kam zuerst der Hinweis, das kann man ja gut abgrenzen, aber wenn man das sich in der Praxis anguckt, dann stimmt das nicht. Also danke, Sir Martino, ein sehr schöner Kommentar mit guten Gedanken.
Dirk hat geschrieben, er wird selber fotografiert, weil er mit Kindern unterwegs ist. Und er geht nicht von einer Veröffentlichungsabsicht aus, schreibt er selber sozusagen, und fragt, muss man das hinnehmen? Also, ich interpretiere es jetzt als juristische Frage. Er sagt dann gleich selber, er sucht dann oft das Gespräch, wenn ihm was unangenehm ist, und die Leute akzeptieren das dann in der Regel auch. Aber das ist natürlich eine spannende Frage. Wir haben jetzt den Herbert nicht hier, aber kannst du das sagen? Also, muss er das hinnehmen? Ich habe es jetzt gar nicht mehr genau in Erinnerung, was das Fazit unserer Folge war.
Ja, vorneweg, wir machen hier keine Beratung in Einzelfällen.
Also gesetzt den Fall, ein völlig ausgedachter Mensch mit anderen Menschen, die betreuungswürdig sind, ist von der Straße unterwegs und irgendjemand kommt hin und fotografiert diesen Menschen. Müsste der das hinnehmen?
Das kommt darauf an.
Of course.
Wir können ja in unserem Bingo schon was sagen. Stimmt. Aber können wir gleich dazu kommen.
Ja, genau.
Es kommt auf die Situation an, denn es gibt grundsätzlich darf man Personen aufnehmen. Man darf die Aufnahmen nicht verbreiten und veröffentlichen, das haben wir darüber schon gesprochen. Es geht hier um den Aufnahmevorgang. Und da würde ich sagen, wie sieht die Situation aus, wenn es halt viele Kinder sind und da hält jemand direkt die Kamera drauf und macht einen Schnappschuss, dann darf man durchaus fragen, wofür brauchen Sie diese Aufnahmen, sagen Sie es mir. Man könnte das natürlich auch potenziell eskalieren, aber am Ende wird die Person wahrscheinlich sagen, nee, habe ich für mich gemacht, so darf ich löschen und da wird nichts bei herumkommen. Deswegen ist die derzeit, zumindest nach dem derzeitigen Rechtsstand, die beste Option tatsächlich darauf hinzuweisen, ich möchte nicht, dass die Fotos veröffentlicht werden, bitte unterlassen Sie die Fotografie aus Grund der Rücksichtnahme auf die Rechte der Kinder. Aber verbieten, so pauschal könnte man es nicht, wenn jemand einfach für den privaten Zweck eine andere Person fotografiert. Man könnte höchstens Verdachtsmomente äußern, aber ob daraus was wird, weiß ich nicht. Aber also, wenn das jetzt tatsächlich irgendwie eine creepige Person ist, die hinter mir, hinter meiner Kinderschar läuft und Fotos davon macht, dann würde ich tatsächlich sogar mit dem Anruf der Polizei drohen. Es schadet nicht, aufgrund eines konkreten Umstandes eine Person anzuzeigen und die Polizei dann weiter ermitteln zu lassen. Das ist jetzt irgendwie kein Aufbauschen oder Erfinden von irgendwelchen Rechtsverstößen, sondern das ist eine konkrete Sachlage, die meines Erachtens einen dazu befähigt. Ja. Mhm. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man aufgrund dieser Sachlage zurückfotografiert und sagt, diese Fotografie habe ich nur für den Zweck erstellt, falls es zu Schäden kommen sollte, damit wir das, also Schäden, dass ich meine, dass die Aufnahme veröffentlicht wird, dass ich dann weiß, wer es war, weil aufgrund der konkreten Umstände gehe ich davon aus, dass sie potenziell die Aufnahme veröffentlichen könnten, denn es ist ungewöhnlich, dass jemand eine Kinderschar fotografiert. Darüber haben wir die Podcasts gemacht, ich glaube 125 bis 128, nämlich zu wann dürfen Personen andere Personen zu Beweiszwecken fotografieren. Das wäre die Folge, Dirk, die du dir anhören also kannst. Dort haben wir das alles besprochen.
Ich nehme zurück sozusagen, wenn das einfache Gespräch nicht reicht, macht es für den Fotografierenden so awkward wie möglich. Ja. Okay, Clemens hat noch eine interessante Frage gestellt, die wir nicht beantworten werden. Das sage ich jetzt gleich vorneweg. Weil er ist aus dieser Folge, es gibt ein Bild, Terror of War, darauf ist ein Kind zu sehen, nackt, das wegläuft im Krieg. Fanti Kim Fuk ist wohl der Name, den ich jetzt wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen habe. Und er fragt sozusagen, ob das unter heutigem Recht einfach noch, überhaupt noch sozusagen machbar wäre. Und das können wir nicht beantworten, weil du hast Nina Herbert gefragt und sie hat was gesagt.
Naja, sie hat gesagt, dass man dafür eigentlich eine eigene Folge bräuchte, weil es sehr schwierig ist.
Weil es Kriegs- und Krisenfotografie ist.
Also das, ja, weil es halt besondere Umstände sind und dann muss man natürlich auch besonders das Interesse der Öffentlichkeit daran abwägen. Und zweitens wird es häufig sein, ich hoffe, dass es auch dauerhaft so bleibt, dass Kriegs- und Krisenfotografie vor allem im Ausland stattfindet. Wobei das für Kriegsfotografie gilt. Krisen gibt es ja auch bei uns. Ja, das ist problematisch, weil auf der einen Seite hast du das Strafgesetzbuch, dort gibt es Paragraph 201, nämlich die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Aufnahmen oder von Persönlichkeitsrechten. Und da steht drin, wenn man Menschen zum Beispiel in einer hilflosen Lage zur Schau stellt, dass es sogar eine Straftat sein kann. Aber auf der anderen Ebene kann man das natürlich auch entsprechend rechtfertigen, wenn man sagt, ich bin ein Journalist. Ich fotografiere nicht, um das Ansehen der Person zu verletzen, sondern es gibt ein übergeordnetes öffentliches Interesse, dass ich zum Beispiel die Missstände zeige, die politisch beseitigt werden sollen. Aber schon da begebe ich mich jetzt in Bereiche hinein, wo ich so viele Fässer öffnen müsste. Ich würde einfach sagen, wir beantworten die Frage nicht.
Genau, es ist einfach sozusagen zu kompliziert. Es gibt ja sowieso selten einfache Antworten, aber das ist einfach eine Sache, wo wir so viel erklären müssten, dass Ninas Aussage, wir brauchen eine eigene Folge, nicht falsch ist. Ja. Das ist einfach tatsächlich der Fall. Jens Kommentar verstehe ich nicht, was ein bisschen daran liegt, ein Blick hinter die Kulissen. Ich vergesse sehr schnell nach Podcast-Folgen, was da passiert ist. Was ein interessanter Effekt ist. Also ich habe so ein bisschen, wie soll man sagen, also Berichterstattung, die ich mache und Podcasts, die ich aufnehme, sind oft in so einem Kurzzeitspeicher. Das heißt, ich bin sehr, sehr tief im Thema drin, so lange drüber reden und vergesse dann aber auch sehr viel, einfach weil ich so viel mache. Jens bezieht sich hier auf irgendwas, wenn er schreibt, natürlich sollte sie das Buch bekommen, aber das ist doch langweilig. Aber kannst du mir auf die Sprünge helfen, was er damit meint?
Es ging darum, dass Nina schon häufig bei uns zu Gast war und wir uns immer darüber freuen und uns überlegt haben, was wir unternehmen müssen, wenn sie nochmal zu Gast kommt, Gast sein wird, ob wir ein Buch schenken müssen. Ich glaube, wir haben uns darüber unterhalten.
Ach, weil du ein Buch veröffentlicht hast.
Ich ein Buch schreibe, dass sie das Buch, du hast gesagt, sie muss das Buch bekommen. Das war der Aufhänger. Okay. Und deswegen auch der weitere Kommentar von Jens.
Okay, verstehe.
Er sagte...
Ja?
Lese ich die Kommentare vor oder du?
Ich war mir gerade... Genau, er sagte auch, er ist für personalisierten Merch, also nicht, dass wir überhaupt schon Merchandise hätten, aber für sozusagen Herbert-Merch, zum Beispiel eine Tasse mit Rechtsbelehrung, Branding und ihrem Namen, einen Podcast-internen Extratitel oder einen Eintrag einer Hall of Fame. All das haben wir noch nicht. Wir haben weder eine Hall of Fame noch einen Merchandise-Job, noch interne Podcast-Namen. Also, aber vielleicht müssen wir das dann irgendwann anfangen.
Richtig.
Nina hat auf jeden Fall Gefallen daran gefunden.
Ja, sie sagte, sie ist ein großer Fan von Jens und wir sollten noch zusammen eine Folge machen. Es scheint ein Mann mit Visionen zu sein. Also, da, ich habe sie jetzt nicht gefragt, ob sie Jens kennt. Aber
da geht noch was.
Er scheint auf jeden Fall ein großer Fan von Nina zu sein. Das freut mich sehr und bald mit der Nina Herbert-Tasse im Podcast.
So, dann vielen lieben Dank an Watson. Watson hat ein Rechtsbelehrungsbingo gebaut. Ich finde das so schon sehr gut. Ich würde noch bitten, dass man, es gibt so Bingo-Generatoren, weil beim Bingo ist ja das Schöne, dass nicht jeder dasselbe Feld hat, sondern dass die Felder so durcheinander gewürfelt werden und dann kann man besser Bingo spielen, weil wenn alle dasselbe Bingo haben, so, wenn das noch irgendjemand irgendwo, es ist auf Mastodon zu finden, wenn das irgendwo noch jemand einfügen könnte, so ein Generator, dass man sich wirklich so Bingo-Karten fürs nächste Podcast hören mit seinen Freundinnen ausdrucken kann. Finde ich super. Ich will mal gucken, ob wir heute ein Bingo zusammenkriegen.
Ich poste das auf jeden Fall auf den Show Notes.
In den Show Notes ist auch drin, genau. Also wir haben, es kommt darauf an, ich habe mir heute ein obskures Fallbeispiel ausgedacht. Der Rest?
Das sind die Teile aus der Bingo-Karte, weil genau, das hört sich ja genauso an, als ob wir nur mal einen Podcast betreiben würden. Das, was
so,
du
der
sagst.
Rest ist noch nicht passiert. Obwohl KI doch
Thomas redet sich in Rage. Das, ja, ich zeige schon Ansätze.
Okay.
Berechtigtes Interesse hatten wir schon.
Stimmt. Ich habe dir noch nicht auf die Zeit hingewiesen.
BGB, GG, STG, HDGDL.
Ja, hatten wir noch nicht.
Ich weiß nicht. Habe ich das STGB nicht
schon? Der Schwenker aus der Jugendsünde. Schwenker aus der Jugendsünde ist auch sehr schön. Genau. Das Gespräch, die Realität. Das würde ich heute, das ist heute vielleicht ein bisschen unfair, weil das ist ja quasi dazu da. Ich finde sehr schön, dass LGBTQI-Sternchen-Support ein Bingo-Feld ist, weil anscheinend sozusagen passiert das in so großer Regelmäßigkeit. Das finde ich eine interessante sozusagen Außenwahrnehmung, weil ich versuche ja, oder wir versuchen ja immer sozusagen, das zu denken und das mitzudenken, aber dass das anscheinend auch ankommt, finde ich schön. Genau, da steht auch sowas drin, wie der juristische Grundsatz, es ist erlaubt, ist er denn, es ist verboten. Das ist schon sehr schön und ich glaube, es gibt sehr viele Folgen, wo das wirklich zum Tragen kommt. Ich bin, also wenn ihr das nächste Mal, DSGVO hatten wir heute auch schon, oder? Also ihr könnt das gerne mal spielen. Ich würde es der Fairness halber sozusagen nicht in einem Obiter Diktum spielen, sondern bei einer regulären Inhaltsfolge. Und sagt uns Bescheid, ob ihr Bingo hattet.
Schwenk aus der Jugend. Erzähl ich so viele Schwenke aus der Jugend?
Nee, machen wir aber zusammen manchmal.
Haben wir.
Nee, stimmt.
Ich habe das jetzt namensbezogen, weil da steht Schwenk.
Ja, nee, du machst
ich heiße
das.
Ja, Schwenke mit
du mir. Machst, also ich glaube, was häufiger mal passiert, ist, dass du sozusagen, also nicht ganz aus der Jugend, sondern so aus deiner Zeit als Finanzbeamter, ne? Also als du sozusagen die juristischen Konzepte nicht gelernt, sondern im Leben erlebt hast.
Das war tatsächlich, das Leben war noch einfacher, als man nur Pflichtige hatte und einseitig denken konnte. Das war wirklich angenehmer. Und Schwenk, ja. Ich erzähle so viele Schwenke. Fettes Brot, das mal sagte, ich schwenke zu Tränke, ich schwanke zu Tranke. Aber das war was anderes. Machen wir weiter.
Das ist fettes Brot. Das ist auch sehr gut. Lieblings-Hip-Hop-Band aus deiner Jugendzeit?
Soll ich eine nennen?
Ja.
Fettes Brot?
Okay, haben wir anscheinend einen sehr Musikgeschmack gehabt.
Weil es naheliegend. Also es gab natürlich sehr, sehr viele. Ich bin nicht so musikalisch nicht so festgelegt, aber ich glaube, ich habe jetzt angedacht, bei welchen Konzerten ich war und da fiel mir Fettes Brot als erstes ein, weil ich das Konzert so gut fand damals.
Das ist total lustig.
Gibt es ja auch nicht mehr.
Genau, das ist total lustig. Ich hab sehr spät, also vor 2 Jahren oder so, die Freude des Konzertgehens erst so richtig für mich entdeckt. Und habe literally in dem Moment, wo ich dachte, na gut, wo ich irgendwie Danger Dan und Mine und Fatoni gesehen habe, könnte ich mir auch vielleicht Fettes Brot nochmal angucken. Die gibt es doch bestimmt noch. Und das war literally 2 Tage nach ihrem Abschlusskonzert. Oh, habe ich mich da geärgert. Anyways, egal.
Nachdem wir in der letzten Orbiter Dictum so viel über Smorschen gesprochen haben, würde ich doch erwarten, dass du zum Metal-Konzert gehst. Wir können ja vielleicht zusammen zu einem gehen, dann in Moshpit gehen, dann können wir das Ganze durchexerzieren, was wir in der letzten Folge gelernt haben. Ich bringe es ja auch sehr gerne bei.
Also
ich habe schon mal einen Kollegen mitgenommen,
schon,
bei dem ich Trainee war.
Also mein Terminkalender ist schon sehr voll die nächsten 10 Jahre.
Also ich hatte mal einen Anwalt, bei dem ich als Trainee war und der war auch so ein bisschen, weiß ich nicht. Und dann habe ich ihn, glaube ich, es war Biohazard, zu dem ich mitgenommen habe. Und der fand es dann am Ende super geil. Der ist härter gehüpft als alle anderen.
Mich irritiert aber die Formulierung, ich hatte mal einen Kollegen. Das legt nahe, dass es den nicht mehr gibt. Also ich.
Doch, er lebt noch.
Ah, okay. Na gut. Ich bin mir trotzdem nicht so ganz sicher. So, wir haben noch, also apropos Bilder. Es gab noch ein interessantes Urteil mit der Überschrift heimliche Kamera im WG-Zimmer nicht immer strafbar. Entschuldigung, bitte was? Also anscheinend gab es ein Gerichtsurteil, wo jemand in einem WG-Zimmer eine Kamera versteckt hat. Und dann gab es ein Gerichtsverfahren und das Gericht hat gesagt, das ist schon okay. Jetzt ist natürlich sofort die Frage, eine WG ist ja groß, hat er in seinem Zimmer eine Kamera versteckt oder in einem gemeinschaftlich genutzten Raum?
Ich denke, das wird, das steht im WG-Zimmer. Also ich hab jetzt natürlich nicht alle Sachverhaltsbestandteile im Kopf, aber es ist schon ein WG-Zimmer. Also ich würde ganz
im Zimmer,
klar sagen,
ein Mann versteckt eine Kamera im Zimmer seines Mitbewohners.
Ja.
Das ist nicht verboten?
Das hat keiner gesagt, das ist nicht verboten, es ist nicht strafbar, das ist ein Unterschied zwischen...
Es ist nicht strafbar? Gesagt,
es kann etwas verboten sein und zusätzlich
warte mal, lass mich mal kurz auf die Bingo-Karte gucken. Warte. Jetzt verkackeiert ihr mich doch.
Ich weiß nicht, ob Bingo so herum funktioniert, aber...
aber ich bin trotzdem irritiert. Ja, also das heimliche Film von Leuten ist doch strafbar, oder nicht? Das heimliche Filmen von Leuten in ihrer Wohnung ist doch strafbar.
Nicht per se.
Was?
Strafbar ist auf jeden Fall das Veröffentlichen und Verbreiten von Aufnahmen von Personen ohne deren Einwilligung oder gesetzliche Ausnahme.
Wir hatten doch mal eine Folge über Minikameras.
Ja.
Und ich meine, ich hätte mir schon mitgenommen, ich kann nicht in deine Wohnung gehen und dort eine Minikamera verstecken und dich heimlich aufnehmen. Ohne dein Wissen.
Richtig.
Das ist
die Frage, ist es verboten oder ist es verboten? Kann ich zum Beispiel Schadensersatz verlangen oder ist es strafbar?
Ist es strafbar? Ich kann, wenn ich in deine Wohnung gehe.
Du weißt, was ich jetzt sagen würde, wenn du das sagst. Also es kommt
Nee. Also wenn ich in deine Wohnung gehe und eine Kamera da verstecke, da kommt es auf nichts an. Das ist ein sehr konkreter Fall.
Doch.
Aha, worauf kommt es denn an?
Es kommt darauf an.
Woran?
Weil. Es kommt darauf an, wobei du mich dabei gefilmt hast, was
bei
ich dabei gemacht
Alltag.
Habe. Das ist letztendlich, und dann ist es nicht strafbar.
Warum?
Im Gericht. Es kommt darauf an, was du als Alltag zählst. Du weißt ja gar nicht, was zu meinem Alltag so alles gehört. Ich meine, hättest du Kamera installiert, dann wüsstest du es.
Hören Sie auch in Obiterdiktum 18 rein, wenn ich euch erzähle, was Thomas Alltag ist.
Also es geht darum, es ist natürlich nicht erlaubt, die Kamera versteckt im Wohnungsbereich einer anderen Person zu platzieren. Dagegen kann die Person vorgehen, kann Unterlassung verlangen, kann Schadensersatz verlangen. Das kann sie auf dem zivilrechtlichen Wege alles geltend machen. Also es ist ein Fall fürs Zivilgericht, bei dem man Schadensersatzforderungen und Unterlassung für die Zukunft geltend macht, sodass bei Wiederholung eine erhebliche Vertragsstrafe fällig wird. Sie kann auch eine Datenschutzbehörde heranziehen. Aber hier geht es dir um, ob es strafrechtlich verboten ist. Strafrechtlich sind Aufnahmen verboten, bei denen der Gesetzgeber sagt, alleine das Zivilverfahren, alleine der Schadensersatz und so weiter reichen nicht aus, weil es so besonders gefährlich ist. Das würde nicht ausreichen, um das Unrecht wettzumachen. Deswegen müssen wir das noch strafrechtlich verurteilen, beziehungsweise müssen wir das bestrafen. Und da muss man gucken, was sagt das Gesetz? Das Gesetz sagt, wenn man Aufnahmen von einer Person in einer Wohnung oder einen gegen Einblick beschützten Raum erstellt. Und, jetzt kommt das ist wichtig, und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt. Das heißt, es reicht nicht alleine die Kamera in der Wohnung. Zusätzlich musst du auch noch den höchstpersönlichen Lebensbereich verletzen.
Was ist der höchstpersönliche Lebensbereich?
In diesem Fall sagte das Gericht, er ist beim Putzen und beim Lernen aufgezeichnet worden. Das ist nicht höchstpersönlich.
Was ist denn höchstpersönlich?
Also viele Aktivitäten, bei denen du keine Hose anhast zum Beispiel.
Also das heißt, wenn ich sicher gehen will, dass jemand, der in meiner Wohnung eine Kamera versteckt hat, auch strafrechtlich verfolgt wird, sollte ich nach Möglichkeit in jedem meiner Zimmer Sex haben. Thomas,
also du musst jetzt,
ich versuche nur sozusagen rauszufinden.
Du formulierst das so absolut. Du kannst aber erstmal nur masturbieren, das würde auch ausreichen. Deswegen würde ich sagen, man kann das nicht so absolut ausdrücken. Du kannst zum Beispiel irgendwelche Medikamente auspacken.
Ist das der Titel dieser Folge? Masturbation reicht?
Ich hoffe nicht.
Entschuldigung.
Ich glaube, wie war das mit unserem Bingo? Welcher Fall ist das? Obskure Fallbeispiele, ja. Ist das zutreffend, was da drin steht?
Das ist krass. Ja. Also okay, Spaß beiseite.
Hosen
runterzählt, also Medikamente nehmen, das heißt sozusagen alles, was mit Krankheit zu tun hat?
Krankheiten, ja, genau. Also alles, was du als intim zum Beispiel oder als privat bezeichnet würdest innerhalb der vier eigenen Wände. Mhm. Also alles, bei dem man davon ausgehen müsste, dass sie, wenn das nach außen gerät, dass das der Person irgendwie schaden könnte oder auch bei ihr etwas verursachen könnte, weswegen sie sich zum Beispiel in der Öffentlichkeit nur eingeschränkt bewegen kann oder etwas in der Art.
Aber entschuldige, dass ich das sozusagen jetzt so platt sage, aber das kommt mir ein bisschen vor wie so eine Schuldumkehr. Ne? Also wir reden ja hier über einen Fall, wo klar ist, dass derjenige eine Kamera heimlich versteckt hat. Also diese Verletzung ist klar. Und es ist dann aber sozusagen am Opfer nachzuweisen, dass die Intimsphäre verletzt worden ist.
Ja,
schon,
sozusagen. Oder? Also im Strafrecht muss es der Staat nachweisen, also die Staatsanwaltschaft, nicht das Opfer, aber das Opfer muss insoweit liefern.
Aber kannst du dann noch sagen, ja genau, daran irritiert mich das. Also ich hab dazu jetzt zwei Fragen. Das eine ist ist das ein hinreichender Verdacht? Also das Ding ist ja bei den Strafbehörden, die müssen die Strafverfolgung aufnehmen, wenn der hinreichende Verdacht einer Straftat vorliegt. Wenn jetzt also klar ist, da hat jemand heimlich eine Kamera versteckt, glaubst du, also es kommt darauf an, etc., aber glaubst du, dass das in der Regel sozusagen ausreicht, um überhaupt ein Ermittlungsverfahren auszulösen?
Ja.
Das
ja,
schon.
Das wird auf jeden Fall ausreichen. Hier kommt ja der Spruch, den du am Anfang gesagt hast, nämlich in dubio pro reo zum Zuge, im Zweifel für den Angeklagten, weil jetzt sind wir im Strafrecht. Ja. Deswegen ist es so, dass man es nachweisen muss, aber ja. Und man muss auch den Hintergrund des konkreten Verfahrens betrachten. Es hört sich so an, als ob es irgendwie so eine Besonderheit wäre. Hier war es aber so, wir hatten ein Amtsgericht. Landgericht? Ich weiß nicht, wer dafür überhaupt zuständig war. Ich muss mal gucken, mit bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe. Also es war am Anfang auf jeden Fall ein Amtsgericht. Und dieses Amtsgericht hat diese Einschränkung nicht vorgenommen. Die haben vereinfacht gesagt, da ist eine Kamera zu Hause, also wird er schon einen persönlichen Bereich aufgenommen haben und deswegen ist es strafbar. Mhm. Ungefähr so hat das Amtsgericht argumentiert, wie du am Anfang. Mhm. Und dann ging es eben in die höhere Instanz und das Oberlandesgericht Hamm, das hier entschieden hat, hat gesagt, liebes Gericht der unteren Instanz, ihr dürft das aber nur bestrafen, wenn es ein höchstpersönlicher Lebensbereich ist. Also gebe ich den Fall an euch zurück und ihr müsst darüber entscheiden. Ihr müsst euch die Aufnahme nochmal durchschauen und prüfen, ob der höchstpersönliche Bereich betroffen war. Das heißt, es kann sein, dass in dem Fall tatsächlich höchstpersönlicher Bereich betroffen war, aber das Gericht es sich bei der Argumentation einfach gemacht hat und deswegen schon die Verurteilung ausgesprochen hat, ohne explizit zu begründen, warum die persönliche Sphäre auf den Aufnahmen betroffen war. Und ich denke, dass, wie soll ich mal sagen, wenn eine Kamera über einen längeren Zeitraum installiert ist und dort Aufnahmen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Persönliches, Höchstpersönliches dabei ist, doch schon recht hoch. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass jemand zum Beispiel in die Nase poppelt oder sich irgendwelche Dinge richtet oder... Also ich weiß nicht, also wenn ich mir so im Alltag angucke, passieren da doch viele Dinge, bei denen ich sagen würde, die sind vielleicht doch höchstpersönlich und die man nur dann macht, wenn man sich unbesehen fühlt.
Also das heißt sozusagen, wenn man das ein bisschen differenzierter formulieren würde, hat das Oberlandesgericht gesagt, das ist nicht per se eine Straftat, aber die Ermittlung ist gerechtfertigt, ihr müsst nur sehr genau nachweisen, dass es so ist. Und dann kommt zum Tragen, was du gesagt hast, ne? Wenn man sich sowas sehr genau anguckt, wird man... mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit, verspricht vielleicht schon wieder ein bisschen zu viel, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass man was finden wird, wo man juristisch argumentieren könnte, das ist persönlicher Lebensbereich, das ist Intimsphäre. Das heißt also, um von dieser Schlagzeile loszukommen, das ist kein Freifahrtschein. Also ist es sowieso nicht, hast du am Anfang erklärt, weil es das Zivilrecht gibt, das ist sowieso kein Freifahrtschein. Es ist aber auch nicht die Garantie, dass es strafbefreit ist. Also das ist nicht dem Strafrecht unterliegt, sondern...
Richtig. Ich würde sagen, die Besonderheit dieses Falls kommt daher, dass das Gericht der niedrigeren Instanz nicht hinreichend begründet hat, warum auf den Aufnahmen persönliche Vorgänge zu sehen waren. Und das Oberlandesgericht dann sagte, bitte begründet es besser und schaut euch dazu die Aufnahme nochmal durch, ob es drauf ist. Und wahrscheinlich wird das Gericht dann draufschauen und das beurteilen, außer es sind wirklich nur... Aufnahmen, wo die Person putzt und lernt und dann wird derjenige straffrei ausgehen.
Genau, das ist ja wieder die Frage. Ne? Also wenn du derjenige bist, dessen Kameras das waren, wenn du klug genug bist, hast du vorher das Videomaterial, was darauf ist, editiert, falls es die Gelegenheit
dazu gibt. Wenn du Zugriff darauf hast. Wenn du aber Zugriff darauf hast, dann ist es sehr wahrscheinlich, ja, dann kann es...
Dann ist ja Aussage gegen Aussage.
Ich... Es ist so, die Kamera war ja die ganze Zeit da. Also ja. Wenn die Kamera die ganze Zeit da wäre, dann würde ich als einfach darlegen, dass wenn die Kamera dort war, ich persönliche Dinge, also höchstpersönliche Dinge gemacht habe. Also am besten auch, wenn man jetzt einen Zeugen hat, der auch zugegen war. Also du hast ja vom Sex gesprochen, aber es können da persönliche Gespräche sein zum Beispiel.
Ist eben doch hilfreich.
Ja. Sex sells. Aber auf jeden Fall kann man Zeugen zum Beispiel Zeugen benennen oder einfach selbst dann vortragen, dass man höchstpersönliche Dinge unternommen hat. Wenn man sagen würde, ja, dort nehme ich die Medikamente immer zu also mir das, ein und die Kamera lief dort die ganze Zeit.
Ja, genau, aber
und
das,
dann wird sich ein Gericht davon überzeugen lassen müssen. Ne, also genau, alleine nur, weil derjenige sagt, das ist nichts drauf.
Nachfrage. Genau, das ist nämlich meine Frage. Das heißt sozusagen, wenn ich also nachweisen kann, dass die Kamera von Zeitraum X bis Zeitraum Y da war, es aber nicht für den kompletten Zeitraum Aufnahmen gibt, dann glaubst du, hat man trotzdem eine Chance, zumindest indem man sagt, naja, die Aufnahmen gibt es zwar nicht mehr, aber die Kamera war ja erwiesenermaßen da. Ja. Ich habe da meine Medikamente eingenommen.
Richtig, ja. Weil so ein Urteil zeigt ja immer so einen Ausschnitt aus einem konkreten Sachverhalt, der für den Fall relevant ist.
Frage. So. Ich sage, Kamera hat aufgenommen, ich habe da Drogen genommen. Ist das dann eine Selbstbelastung? Also kann ich das als Argument vorbringen?
Ja.
Dann werde ich danach trotzdem verknackt. Also dann gewinne ich vielleicht diesen Fall, werde danach aber verknackt.
Ja, das sind doch die Fälle, bei denen man irgendwelche Fotos macht und den Datenschutzbehörden meldet.
Mhm. Also, liebe HörerInnen, nehmt keine Drogen, habt Sex.
Vielleicht aber ja.
Schon, ich finde, das kann man schon so sagen.
Ich weiß nicht, ob mir die Richtung gefällt, in die wir jetzt langsam abgleiten. Aber
vielleicht gibt es eine neue Bingo-Kache. Gut, gehen wir zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank, ich habe es jetzt verstanden. Ich glaube, wir haben auch so eine lange Frageliste mit Fragen an die Podcast-Hosts, wo ich mich heute wieder frage, ich habe doch die meisten, also da sind ein paar sind durchgestrichen, aber viele auch nicht. Und ich habe aber das Gefühl, dass ich die trotzdem schon häufig beantwortet habe. Heute ist mir eh zu heiß. Ich schaffe heute nichts mehr. Ich muss das.
Oh, ich bin ja eigentlich mit dem Durchstreichen durch und mit dem Nachtragen und ich war jetzt nachlässig. Ich habe noch eine schöne Frage, ich habe die gar nicht angetragen. Was ist die unveröffentlichte, peinlichste Story? Nee, ich hatte eine Frage gehabt, die hatte ich. Moment.
Seien Sie live dabei, wie Thomas Schwenke im Podcast eine Frage sucht, die einen exklusiven, unwiederbringlichen und individuellen Einblick hinter die Kulissen des Podcasts erlaubt. Gleich wird in jedem Moment der Vorhang zur Seite gezogen und Herr Dr. Thomas Schwenke, 50% der Rechtsbelehrung, wird eine Frage stellen, bei der Sie, liebe HörerInnen, die Lauscher spitzen werden, denn das haben Sie noch nie gehört. Und die Frage ist:
Erzählt einen Funfact über euch.
Ein Funfact.
Okay, ich hatte sie fast schwerwiegender im Kopf. Aber
ein Funfact, ja. Was ist denn ein ja. Also Funfact im Sinne von sozusagen Dinge, die man nicht über euch wusste, die aber irgendwie lustig sind.
Ach so, no idea.
Ich auch nicht. Hast du ein Funfact?
Also etwas, was wenn man jemandem erzählen würde, dann würde er das für lustig befinden. Aber
ja, weil es auch so ein bisschen unerwartet ist.
Also wer mich kennt, weiß es. Ich trage ungern lange Hosen. Ich verbringe 99,9% meiner Lebenszeit in kurzen Hosen. Okay. Egal, ob Sommer oder Winter.
Oh mein Gott, das ist ja.
Also nicht draußen. Draußen trage ich bei Kälte auch lange Hosen. Ja. Oder auch wenn ich zu Veranstaltungen oder zu irgendwelchen offiziellen Dingen. Aber generell, auch wenn ich in einer Robe zu Hause vor der Kamera stehe, trage ich dabei natürlich angemessenerweise, anständigerweise lange Hosen. Mhm. Fast die Kurve noch
einfach
bekommen.
Einfach hier aufhören. Einfach ja. Okay, das ist wirklich ein Fun Fact. Ich habe. Jesus. Holy. Fun Fact. Ich bin. Vielleicht ist das was man nicht glaubt. Mhm. Also, weiß ich nicht. Ich bin relativ verpeilt. Ich hoffe, man merkt das meiner Arbeit nicht an. Oder nicht verpeilt. Ich glaube, naiv ist das richtige Wort. Naiv manchmal am Rande der Begriffsstutzigkeit. Ne? Also gerade hier bei der Rechtsbelehrung machen wir so irgendwie komplexe Sachverhalte, die man durchdenken und hintersteigen muss. Und ich habe immer die Hoffnung, dass ich eine halbwegs solide Figur mache. Aber ich kann so im Privaten, ja, also wenn ich nicht recherchiere, ich kann echt so aus dem Moostopf kommen. Es ist unfassbar. Es ist kein Fun Fact.
Ja, und da würde ich mich auch gleich mit anschließen, wenn das ein Fun Fact wäre. Aber hier, ich kann dir vielleicht helfen, wenn eine Kamera in deinem Raum wäre, was davon welche Dinge, die du am Tag vornimmst, sollten nicht nach außen geraten, weil jeder darüber lachen würde. Das wäre ein Fun Fact. Bitteschön. Jetzt hast du die Schablone, du musst sie nur noch ausfüllen.
Also, mir fallen dazu nur Dinge ein, die ich schon gesagt habe.
Geht es dabei um viel Sex?
Ich
schließe ich zumindest aus dem, was du vorher gesagt hast.
Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Das ist auch kein Fun Fact, aber ich kann trotzdem dazu was sagen, weil das schließt so ein bisschen an das an, was ich eben bei der Street-Fotografie-Folge auch schon gesagt habe. Ich finde das einfach sozusagen unangenehmen Gedanken. Also mir wäre das sozusagen unangenehm und auch peinlich, nicht weil ich Dinge mache, die unangenehm und peinlich sind, sondern weil das ist so ein ohnmächtiges Gefühl der Schutzraumverletzung. Ne? Also selbst, also keine Ahnung, wenn man mein Arbeitszimmer fotografiert, dann hat man sozusagen sehr viele Aufnahmen, wie ich in verschiedenen Positionen auf meinem Stuhl sitze und auf dem Monitor glotze. Und also mein Physiotherapeut würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und da wäre das wahrscheinlich unangenehm. Aber trotz, also obwohl das egal wäre, das wäre mir halt nicht recht sozusagen. Aber was ich da jetzt mache... Keine Ahnung, also Lego zusammenbauen ist jetzt auch nicht so der... Fun Fact ist, ich bin Teil einer regelmäßigen Erzählrollenspielrunde. Keine Ahnung, ob das ein Fun Fact ist. Aber ich denke, ich hab einerseits immer das Gefühl, das wird in unserer Generation immer normaler, dass man das auch im hohen Erwachsenenalter noch macht. Aber vielleicht vermutet das auch nicht jeder.
Das ist schön. Du spielst viele Computerspiele und setzt Lego zusammen und nimmst an Rollenspielgruppen. Fun Fact, ich bin meiner Teenagerzeit stehen geblieben, spieltechnisch. Oh, das hört sich so negativ an.
Ich wollte gerade sagen.
Das ist so, wenn ich im Kopf nicht darüber nachdenke, wie ich Dinge moduliere, bevor ich sie ausspreche.
Nee, aber das finde ich sozusagen aber ein ganz interessantes Ding unserer Zeit. Weil ich glaube, da findet gerade so eine Wandlung statt. Also man sieht das tatsächlich in den Statistiken für Computerspieler, dass das Alter von Gaming, also das Durchschnittsalter von Gamern, das steigt halt einfach die letzten Jahre kontinuierlich. Was nichts anderes bedeutet, dass in den oberen, also sagen, dass immer weniger passiert, dass es sozusagen, dass zum Erwachsensein gehört, dass man Computerspielen aufgibt. Und ich habe das Gefühl, das ist auch bei anderen sozusagen Jugendhobbys in Anführungszeichen. So. Das ist, ich war jetzt im Urlaub und war im Lego-Museum und das ist ja, also ich meine, das sozusagen, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema ist das klar, aber ein Standbein des Konzerns ist eben mittlerweile sind sozusagen Erwachsene, die weiterhin Lego kaufen, also sehr viel mehr Geld haben. Und das ist halt sozusagen kein Kinderspielzeug mehr. Und ich glaube, das gibt es in vielen anderen Bereichen auch. Also eben in diesen klassischen. Das machen einfach Leute, das machen dem Klischee nach sozusagen Jugendliche und junge Erwachsene, die also sehr viel Zeit haben. Das gibt es halt immer weiter. Und Computerspielen ist genau sowas. Oder halt eben Erzählrollenspiel. Oder eben halt Lego oder was auch immer.
Ich finde es auch toll. Also ich treffe mich zweimal im Jahr mit meinen Freunden seit über 30 Jahren und wir veranstalten immer noch eine kleine, aber eine LAN-Party. Das heißt, wir schließen unsere Computerspiele, Computer
so
zusammen,
neidisch.
Spielen drei Tage lang ohne Pause nur Computerspiele.
Ich bin so neidisch. Und
ja, es ist wirklich toll. Aber früher fuhr man mit Männern zum Angeln oder machte Männerrunden, wo man über, keine Ahnung, Bier trank und irgendwie so Dinge. Keine Ahnung, was Männer früher machten.
Das ist lustigerweise also ich glaube, ähnlich sozusagen wie es vielleicht noch Menschen gibt, die mit Befremden erfüllt, wenn jemand sagt, ich spiele Computerspiele in meinem Alter oder mache Erzählrollenspiel. Mir hat neulich einen alter Schulfreund, den ich wieder getroffen habe, erzählt, er hätte so regelmäßige Männer-Angeltouren, die machen. Und ich finde total witzig, dass es das gibt, aber das ist sozusagen völlig außerhalb meiner Vorstellungswelt.
Jenseits meiner auf jeden Fall. Also ich bin an einem See aufgewachsen, mein Großvater war Angler. Ich musste einmal mitkommen, aber schon da fand ich es nicht als angenehm, Fische zu töten, einfach aus Spaß und Freude. Aber natürlich aßen wir die auch, aber ich fand schon alleine den Wurm auf den Haken zu ziehen, fand ich immer so nicht eklig, aber... Ich gehöre zu den Leuten, die gerne in Dinge Charakter geben. Ich glaube, da gibt es sogar eine japanische Bezeichnung, fällt mir jetzt nicht ein. Aber schon allein ein Wurm ist für mich nicht einfach ein Wurm, sondern das ist der Wurm. Und den dann so einfach so zu töten, aus Spaß, fällt mir nicht so einfach. Und außerdem ist das lame. Also ich meine, du hast die ganze Zeit dasselbe Bild. Du stehst herum, ohne irgendetwas zu machen. Also ist wahrscheinlich sehr entspannt, aber... Ich finde es schön, dass es für unsere Generation Computerspiele gibt.
Ich finde aber, also bei Angeln, ich finde das mega interessant, weil ich fand das immer total attraktiv. Also dieses nostalgisch nicht Nostalgie, sondern sagen, einfach so rumstehen auf einem Boot, das sich so sanft bewegt und eine Schnur ins Wasser halten, finde ich mega, mega attraktiv und meditativ. Bis zu dem Moment, wo was beißt.
Ja.
Wobei, also ich glaube, ich würde das total gut finden in einem See oder Fluss voller Computerfische. Also wo man quasi so Achievement angelt, aber ja, keine Lebewesen. Das finde ich mega spannend.
Habe ich versucht. Also mein Computerspiel mit Fischen oder so. Es ist genauso langweilig. Nee, du stehst rum, nee, suchst dir irgendwelche Köder. Ich kann verstehen, dass Menschen wirklich Spaß daran haben, weil es eine große Dimension ist. Aber du wirfst ja was hinein und wartest. Aber da, gut, kann man was Meditatives drin finden. Ja. Also ich werde da ganz hibbelig, wenn da nichts passiert.
Okay, du bist kein Angler. Das ist klar.
Ich bin absolut kein Angler. Ich weiß, dass ich kein Angler bin. Also man hat versucht, aus mir einen Angler zu machen. Und ich habe mich standhaft trotz Liebe zu meinem Großvater geweigert.
Na gut.
Ich bin auch kein Schreiner geworden.
Ihr könnt sagen, ob das ein Funfact, ob jetzt hier irgendwo ein Funfact versteckt war. Lasst es uns wissen. Ansonsten gibt es noch zu sagen, dass am 12. September der Data Act wirksam wird. Wir haben vorgesorgt, liebe Leute, Folge 121 mit Dr. Christina Schreiber.
Ja, da haben wir schon darüber gesprochen.
Könnt ihr hören.
Da könnt ihr von IoT, Internet of Things, wie heißt das nochmal, von verbundenen Geräten auf Deutsch. Mhm. Ich habe die ganzen Begriffe auf Englisch im Kopf. Fallen mir jetzt nach einer Podcast-Folge nicht ein. Aber auf jeden Fall, genau, smart ist der Begriff, den wir verwenden. Da könnt ihr auf jeden Fall von Anbietern fordern, dass ihr Zugang zu euren Daten in Echtzeit erhaltet oder dass eure Daten zu anderen Anbietern transferiert werden. Denn der Data Act soll für freie Datenflüsse in der EU sorgen. Natürlich nicht, was personenbezogene Daten angeht. Das heißt, man hat grundsätzlich einen Anspruch, dass alle Daten zum Beispiel auf ein anderes Unternehmen übertragen werden und die Unternehmen müssen sich dann Gedanken machen, wie sie ihre Geschäftsgeheimnisse und den Datenschutz bewahren. Das heißt, das wird noch sehr spannend. Allerdings, die Pflichten betreffen dann halt Unternehmen ab 10 Millionen Umsatz und 50 Mitarbeitern. Das heißt, es wird euch, als wenn ihr vielleicht Selbstständige seid oder irgendwie eine kleine Applikation oder einen kleinen Cloud-Dienst habt oder sowas, dann
nicht. Aber das erfahrt ihr alles in der Folge.
Ja.
Das erfahrt ihr alles in der Folge.
Ich hab mich jetzt in Rede.
Nein. Du kannst doch erzählen, was wir in der nächsten Folge machen.
In der nächsten Folge, ich war jetzt abgelenkt, das sollte beim Podcast nicht passieren. Ich hab nämlich nebenbei gegoogelt, als wir über das Alters- und Computerspiele gesprochen haben. Ich spiele ja Fortnite und ja, hat mich jetzt spontan interessiert, in welcher Altersgruppe ich bei Fortnite bin.
Und bist du der alleinige Vertreter?
Fast. Okay. Fast. Also im Moment, der Durchschnitt liegt zwischen 18 und 24 Jahren.
Sehr gut.
Und ich werde da gar nicht abgebildet. Naja, ich weiß nicht, wie viele 50-jährige Fortnite-Spieler es gibt, aber ich denke, ich dürfte da schon
hinein. Du bist der eine.
Nein, wir spielen das zu Hause immer zu zweit. Ich spiele das mal mit meiner Freundin. Das heißt, wir sind schon zwei. Nee, stimmt, die ist ja nicht so.
Ich wollte gerade sagen, die
das ist jetzt, so. Nein. Nein, die ist nicht in meinem Alter. Also nicht. Oh, hey.
Hier ist der Funfact, liebe Leute. Hier ist er versteckt.
Nächste Folge. Kafkaeske Situation.
Nächste Folge.
Nächste Folge, ja. Ich dachte, wir könnten vielleicht über Deepfakes sprechen. Da hätte ich Lust drauf. Ja, wir haben ja über Stimmen, Fotos gesprochen und jetzt gibt es so viele, wie soll ich mal sagen, Sachverhalte, bei denen man darüber sprechen könnte. Also wir haben auch darüber gesprochen, dass Dänemark extra ein Gesetz dafür erlässt, um die Persönlichkeit von Menschen vor Deepfakes zu schützen. Auch in Deutschland gab es da Gesetzesinitiativen. Deepfakes werden immer häufiger eingesetzt und auch missbraucht. Und zwar erst nächstes Jahr, also genau in einem Jahr, fast Punkt auf den Kopf, soll überhaupt eine gesetzliche Hinweispflicht auf Deepfakes kommen. Und viele gehen davon aus, oh, da muss ich ja derzeit gar nicht hinweisen. Oder umgekehrt gehen viele davon aus, ich muss auf alles hinweisen, obwohl sie es gar nicht tun müssen. Und ich dachte, darüber könnten wir sprechen. Das wäre auch ein Thema für warme Tage. Und vor allem angesichts dessen, dass ich viel zu tun hatte und unsere Gäste-Pipeline so aussieht, dass ich noch Gäste habe, die bis jetzt noch keine Zusagen geschickt haben, ich keinen neuen gestellt habe, es dazu kommen wird, dass wir wahrscheinlich zu zweit dieses Thema bestreiten werden müssen, denke ich, wäre es ein schönes Thema, das zu besprechen gilt.
Okay. Ich hätte noch ein Alternativangebot.
Okay.
Den Artikel, über den ich vorher gesprochen habe, nämlich, dass es gibt einen Fachartikel darüber, die Polizei, also es ist ja Praxis bei der Polizei, wenn die das Handy von Verdächtigen entsperren wollen, dass die, wenn das durch biometrische Merkmale gesichert ist, Zwang anwenden dürfen. Also den Finger per Zwang auf den Sensor legen oder das sozusagen vors Gesicht halten. Und es gibt jetzt ein BGH-Urteil, dass das sozusagen, dass diese Praxis verfestigt. Und da gibt es einen interessanten juristischen Kommentar, der sozusagen dann sagt, warum. Und wir nehmen das am 13. August auf, in dieser Breitbandsendung mache ich ein Interview zu dem Thema mit dem Verfasser dieses Artikels, Felix Ruppert, der sozusagen eine Argumentation, und ich verkürze jetzt sehr stark, ja, der eine Argumentation hat, er sagt, also A, ist diese Rechtsprechung, zeigt, wie wenig zeitgemäß die Gesetzgebung ist und dass es da dringenden Nachholbedarf hat und dass das in einer sehr extremen Konsequenz sogar zu einer Auflösung der Gewaltenteilung führen könnte. Oh, hat er im Vorgespräch gesagt, ich weiß nicht sozusagen, wie sie das im Detail, ich will ihm jetzt auch keine Worte in den Mund legen und so, aber das ist, also ich fand das spannend, weil das sozusagen ein sehr konkreter Anlass ist und ein sehr konkreter Fall, den man, also da kommt auch das Wort Teleologie vor, was mir mal Angst einjagt, wenn wir das hier erklären müssen.
Ausrichtung am Sinn und Zweck.
Genau, und sozusagen, und das wird dann aber so ganz groß, wenn man das zu Ende erklärt hat. Und vielleicht guckst du dir das mal an und wenn du das...
Das wird was Strafrecht. Das ist etwas, was ich nicht ohne einen Gast machen würde.
Nee, genau, du könntest dir ja mal angucken, ob du das Thema für eine ganze Folge für tragfähig hältst.
Ja.
Und wenn ja, könnte ich den Interviewgast ja fragen, ob er vielleicht doch mal einen Podcast
Ich halte ist. Das Thema für tragfähig, weil das Thema ist sehr, sehr spannend, denke ich. Damit geht nämlich viel einher, nämlich eben, es gibt viele Möglichkeiten, wie man solche Dinge entsperren muss. Dann noch die Frage, inwieweit darf man die Funde, die man dort hat, verwerten. Spannend wird es auch, wo kommt das zur Anwendung? Zum Beispiel am Flughafen könnte man ja von Menschen fördern, dass sie Dinge entsperren. Also ich denke, da ist sehr viel Spielraum drin. Das heißt, ich würde mich freuen, wenn du den Gast fragen würdest.
Mhm. Ja gut, vielleicht
oder dingfest machen würdest.
Seine Fingerabdrücke
in dem Airway. Klar.
Genau. Okay, dann schauen wir mal. Sehr gut, wunderbar. Das soll es dann für diese Folge gewesen sein. Zwischendurch Formate. Es war mir auch eine Freude, es war sehr schön. Es ist aber auch so warm. Das ist echt so. Fun Fact, ich funktioniere genau zwischen 19 und 21 Grad, alles andere ist falsch. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Und haben wir unsere Bingo-Liste eigentlich ausgefüllt? Hat jemand Bingo gerufen?
Nee, das überlassen wir den HörerInnen. Die kommentieren das. Die kommentieren das. Okay. Wer Bingo hat, schreibt es in die Kommentare. Der Erste gewinnt einen Gummipunkt. Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Können wir noch mal einen Rechtswegausschluss? Ah, ich verlinke den Rechtswegausschluss, aber haben wir schon gesprochen in den Shownotes. Oder sollen wir jetzt über Rechtswegausschlüsse sprechen?
Ich habe keinen. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht.
Na gut, dann werde ich mal Gnade walten lassen.
Tschüss.
Rechtsbelehrung. Ein Podcast von und mit Thomas Schwenke und Markus Richter. Alle Links und Informationen zum Thema finden Sie unter rechtsbelehrung.com.
Und was ist überhaupt ein Gummipunkt?
Darauf wäre ich noch eingegangen.